Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 97. Kann ich alleine wirklich glücklich sein? Senecas 9. Brief. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Und hallo Anne.
Hallo lieber Alex.
Wie geht's dir heute Morgen?
Mir geht's gut. Ich freue mich auf eine neue Woche und auf diesen Brief mit dir, den gemeinsam durchzusprechen. Das ist ein Brief, der sich mit dem Thema Glück beschäftigt, der sich mit dem Thema weise Personen beschäftigt. Mhm. Und mit dem Thema Freundschaft. Über das Thema Freundschaft haben wir ja schon in einigen Folgen gesprochen.
Ja, den Weisen oder die Weisen haben wir auch schon mal
angesprochen.
Und du hattest ja auch beim Lesen so das Gefühl, irgendwie ein bisschen holpriger Brief, ne? So, und dem konnte ich ja auch gleich zustimmen. Und deswegen haben wir auch gesagt, lass ihn uns einfach mal durchgehen. Mal die Argumentation, die er da so bringt und da, wo wir irgendwie aussteigen, vielleicht auch mal kurz verweilen. Weil wenn wir aussteigen, steigen vielleicht andere auch aus. Und das ist ja dann auch immer mal ganz gut, sich da vielleicht zu verständigen.
Ja, und ich finde, das ist auch ein Brief, wo man wirklich ein bisschen eine Übersetzungsarbeit nochmal leisten muss. Was bringt uns dieser theoretische Streit, auf den Seneca hier eingeht, wirklich für unser Leben? Mhm. Wo kriegen wir diese abstrakten Ideen überhaupt umgesetzt? Was können wir daraus ziehen? Aber ich glaube, da ist was rauszuziehen, da muss man nur ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, dann lass uns da mit dem Streit gleich mal anfangen. Ne? Der sagt ja am Anfang gleich, dass Epikur da den Stoikern, oder besser gesagt Stilpo, das ist ja kein Stoiker, sondern einer von der Schule von Megara, auch einer der Lehrer von Zenon gewesen, dem macht er ja einen Vorwurf. Ne? Worin besteht denn dieser Vorwurf?
Ja, der Stilpon, der hat anscheinend gesagt, der Weise genügt sich selbst und bedarf daher des Freundes nicht. Also ein leidenschaftsloser Charakter war bei Stilpon eben das höchste Gut.
Ja. Und da sagt er ja, dass in dieser Form stimmt das ja nur für die Leute, die wirklich die Leidenschaftslosigkeit als das höchste Gut ansehen. Für die Stoiker im engeren Sinne stimmt das eigentlich nicht.
Und da sind wir ja schon in so einem Vorurteil über Stoizismus, ne? Diese Leidenschaftslosigkeit, dieses mir kann nichts mehr was anhaben, ich bin gefühlskalt.
Ja.
Das ist ja was, was immer wieder so an einen rangetragen wird. Sind das nicht die Stoiker? Mhm. Und man sagt so, nee, das sind die nicht.
Genau.
Die haben durchaus positive Gefühle und die leben ein soziales Leben mit Freunden und mitten in der Gesellschaft.
Ja, und er betet uns ja dann auch gleich dann was an. Er sagte nämlich, es dürfte sich also vielleicht mehr empfehlen, von einer unverwundbaren Seele zu reden oder auch von einer Seele, die überhaupt keinen Leiden kennt. Das ist ja ein Unterschied schon mal dann, ne? Als wenn man jetzt sagt, da gibt's überhaupt keine Empfindungen oder Gefühle. Und dann sagt er noch weiter, auch unser Weiser wird zwar Herr über jedes Ungemach, empfindet es aber doch, jener andere dagegen empfindet es nicht einmal. Was uns beiden gemeinsam ist, ist dies, der Weise ist sich selbst genug. Gleichwohl will er doch einen Freund haben, einen Nachbarn, einen Hausgenossen, so sehr er auch sich selbst genügt. Also da ist ja schon mal der erste Punkt drin, also nicht empfindungslos. Weil der Weise spürt noch was, ne? Das ist das, was du immer auch so die Narbe genannt hast, so, ne? Dass der Weise immer noch spürt, ja, da ist jetzt der Impuls, der mich dahin führen könnte, dass ich in die Leidenschaften abrutsche.
Genau, also, auch noch negative Emotionen wahrzunehmen oder ja durchzuleben, aber er tut es eben nicht mehr, weil er ja weiter ist als wir.
Genau, also er folgt diesem Weg nicht mehr. Ne? Er spürt den Impuls, aber er weiß, ihn anders zu nehmen und damit auch anders im Leben zu stehen. So, und dann kommt ja der zweite Punkt. Ne? Wenn man jetzt so in dem Sinne eine unverwundbare Seele hat, könnte man sagen, ja, dann mache ich doch alles alleine, aber nein. Ne? Gleichwohl will er doch einen Freund haben oder eine Freundin, einen Nachbarn, einen Hausgenossen, so sehr er auch sich selbst genügt.
Genau, also er will es haben, da ist ein Sehnen danach oder ein Streben danach.
Genau. Also es gibt offensichtlich so einen Impuls zur Sozialität, den man sich wünscht. Und der Weise wünscht zwar nicht ohne Freund zu sein, aber vermag es doch. Darin besteht seine Selbstgenügsamkeit. Also jetzt noch eine weitere Differenzierung, ne? Also er möchte zwar gerne, aber er kann auch ohne.
Ja, er spricht dann darüber, wenn man zum Beispiel durch Krankheit oder durch Feind einem eine Hand abgehauen wird, wieder so ein schönes Bild aus der Antike, dann sagt er, der wird trotz des verstümmelten Körpers ebenso heiter sein wie mit dem Unversehrten. Die fehlenden Körperteile vermisst er zwar nicht, doch das Vorhandensein wäre ihm lieber.
Ja.
Wie
klingt nach intensiver
Bindung. Wie ordnen
wir
das ein? Also
ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, also wenn man es jetzt aus der Struktur der Philosophie vielleicht betrachten will, mit dem Thema, was kann ich erwarten in dieser Welt, die so ist, wie sie ist. Und diese Welt kann mir halt auch jederzeit geliebte Menschen nehmen. Und deswegen gehört es auch in den Erwartungshorizont, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass mir jemand genommen wird. Auch wenn ich das nicht möchte, trotzdem muss ich damit klarkommen. Und da die Stoiker ja auch sagen, dass die Schicksalsschläge des Kosmos uns nicht mehr überraschen sollten, wir darauf vorbereitet sein sollten, ist das, glaube ich, so eine Selbstaffirmation. Ne? Also im Sinne von, ja, also wie eine verlorene Hand, es ist zwar dann anders, aber es geht weiter. Und die Quintessenz meines Daseins ist nach wie vor erhalten. Ich kann immer noch tugendhaft in dem Sinne dann halt auch ein tugendhaftes und glückliches Leben führen, auch wenn das nicht mehr da ist.
Ja.
So würde ich das jetzt lesen, was nicht. Würdest du dazu stimmen?
Ja. Doch, das macht für mich dann auch soweit Sinn, auch wenn es erst wirklich heftig klingt.
Ja.
Und eben dieser Satz, den Verlust des Freundes erträgt er mit Gelassenheit, ja, einem erstmal irgendwie
ja, klingt
Rätsel
sehr,
aufwirft.
Ja, ist schon ein bisschen unmenschlich irgendwie so.
Ja.
Also ich habe da auch echt mit gerungen, als ich das so gelesen habe. Ne? Also was heißt das, erträgt das mit Gleichmut? Also an anderer Stelle sagt Seneca ja dann auch, dass es durchaus in Ordnung ist, auch zu trauern. Nur nicht zu lange so, ne? Und nur nicht andauernd. Also wenn das Trauern dann zur Lebensform wird, dann ist es halt nicht mehr in Ordnung. Und hier ist es, glaube ich, einfach extrem verkürzt dargestellt, dass dieser Verlust mich nicht innerlich aufrührt, das wäre unmenschlich. Und das sagen die Stoiker auch an anderer Stelle, man soll ja nicht zu einer Säule werden, ne? Zu einer Steinsäule. Also irgendwie, da, ich glaube, da ist er mal wieder selber irgendwie rhetorisch, hat er sich vergaloppiert. Also das so in einer Verkürzung und Überspitzung, das jetzt hier so zu formulieren, da geht vieles von dem verloren, was an anderer Stelle in der Stoa auch drinsteckt, finde ich.
Ja, und auch wie wichtig eben für die charakterliche Entwicklung Freundschaft ist, da eben zu sagen, den Verlust, also mit Gelassenheit, man kann natürlich sagen, den wird er verkraften und er kann trotzdem ein gelungenes Leben führen. Aber wie du sagst, diese Verkürzung, die finde ich ja auch wirklich schwierig. Und dann wird es für mich ehrlich gesagt noch schwieriger, wenn er im nächsten Satz sagt, ohne Freund aber wird er niemals sein. In seiner Macht liegt es, wie schnell er ihn wieder ersetzt. Wie Phidias hat er eine Statue verloren, sofort eine andere schaffen wird, so wird dieser Künstler im Zustandebringen von Freundschaften einen anderen anstelle des Verlorenen setzen. Also jetzt geht es darum, dass man einfach ganz schnell neue Freunde gewinnen kann. Und da ist bei mir so ein totales Störgefühl aufgekommen. Denn so schön es ist, neue Freundschaften zu knüpfen und auch eine Bereicherung fürs Leben und man bestimmt immer offen sein sollte für neue Kontakte, und ist es doch von der Qualität her mit einer gewachsenen, alten, langen Freundschaft, wo man sich viele gemeinsame Erlebnisse hatte, wo einen so viel verbindet, überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm. Und dieses, dann ersetzt man den eben durch einen neuen, das ist doch dann auch wieder schön. Und da geht er dann wirklich auch noch tiefer rein und sagt, es bringt nicht nur der Umgang in alter, beständiger Freundschaft große Freude, sondern auch der Beginn und die Anbahnung eines neuen. Und er bezieht sich dann auch noch auf einen anderen Philosophen, das ist Attalus, das war einer seiner Lehrer. Und er sagt sogar, angenehmer sei es, einen Freund zu gewinnen, als zu besitzen, wie es für einen Künstler angenehmer ist, zu malen, als gemalt zu haben. Also dieser Prozess des Freundschaftsanbahnens, den übrigens viele Leute relativ schwierig und unangenehm finden, sich wieder öffnen, auf Leute zugehen, den sagt er hier, das ist die größte Freude, sogar größer als die Freundschaft zu halten. Ich meine, klar, es ist anstrengender, eine Freundschaft zu halten, als neue Freunde zu machen, weil man ja in menschliche Auseinandersetzungen kommt, ne? Irgendwann kommen Themen auf, dann merkt man, oh, hier reibt sich, jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden für uns beide. Wir verändern uns, wollen wir den Weg weiter gemeinsam gehen und so weiter. Aber das ist ja auch im stoischen Sinne Möglichkeit, dann Tugend auszuüben und eben an seiner eigenen, seinem Mut und seiner Mäßigung und so weiter zu arbeiten. Und da findet ja das eigentliche Wachstum statt. Also ich war hier schon sehr irritiert über diesen Vergleich mit der neuen Freundschaft und wie wunderbar das doch ist und wie gut zu ersetzen.
Ja, also er bringt ja dann auch nachher noch dieses Bild mit Stepan, der in seiner Stadt erleben musste, dass Demetrius, der Städte, ein Ebner hieß er, glaube ich, in der Antike, dass der seine Stadt zerstört hat und auch seine Familie getötet hat und dann angetroffen wurde und dann gesagt wurde, ich habe nichts verloren, alles, was ich brauche, habe ich bei mir, so, ne? Das ist, also, da klingt irgendwie so eine Abwertung des Gegenübers irgendwie so mit, ne? Als wenn das alles nicht wichtig ist. Und ich glaube, dass das erstmal für ganz viele Menschen total verstörend wäre, wenn sie das so lesen würden. Und ich finde auch dieses sofort an die gleiche Stelle. Also da könnte ich zum Beispiel auch gar nicht mitgehen, weil an die gleiche Stelle kann ich niemanden setzen. Also nach meiner Lebenserfahrung ist das so, dass ein Freund oder eine Freundin eine Stelle besetzt und ich kann an eine andere Stelle einen anderen Menschen setzen, der für mich Freund oder Freundin sein kann. Aber die andere Stelle, die wird nie wieder so besetzt werden. Ne? Und das bleibt dann natürlich auch ein Verlust. Das heißt nicht, dass ich mich nicht wieder befreunden kann und auch wieder Freundschaft intensiv erleben kann. Ne? Und wenn ich mir jetzt überlege, dass zum Beispiel jetzt Familie verloren geht, Frau, Kinder und sowas, da ist ja auch der gesamte gemeinsame Lebensabschnitt mit diesen Menschen verloren. Der ist nicht mehr wiederzubringen, weil ich kann nicht mehr den gleichen Lebensabschnitt mit jemand anders erleben. Also da sind so ein paar Punkte drin, wo ich sagen würde, nee, also in der Formulierung gehe ich nicht mit. Das ist wirklich einfach auch nach meinem Erleben nicht passend. So, und die Frage ist, was dann dahinter noch vielleicht stehen kann, was vielleicht hat er das nur ungeschickt ausgedrückt.
Ja, also gerade bei dieser schrecklichen Geschichte von dem Stilpon, der ja, wie wir schon gesagt haben, kein Stoiker war, sondern aber eben ein Lehrer von Zenon in der Antike. Was da ja auch drin steckt, ist dieser Satz, dass er dann gesagt haben soll, mein gesamtes Hab und Gut ist bei mir. Gerechtigkeit, Tugend, Klugheit und eben dies, das ist nichts, was mir entrissen werden kann. Und das ist eben wieder der Gedanke, selbst bei schlimmen Schicksalsschlägen habe ich etwas in mir, einen Kern, der mir nicht von außen genommen werden kann. Diese ja Agency, dieses, ich bin immer noch Herrin über meinen Charakter, über wie ich dann auf diese Situation reagiere. Das steckt da auch noch mit drin, aber dafür bräuchte man jetzt eigentlich nicht diese Gleichgültigkeit zu, ja, jetzt ist der Rest halt weg, naja,
ja,
schaue ich mal nach vorne.
Ja, und ich glaube, also das, was da wahrscheinlich jetzt so irritiert, ist halt dieses Konzept des stoischen Weisen, weil der stoische Weise ja in dem Sinne nur positive Emotionen kennt. Ne? Freude und vielleicht noch Vorsicht oder sowas, aber das ist in dem Sinne nichts Negatives, ne, was da ist. Und wenn man ihn jetzt dieses Konzept mit diesen Situationen verbindet, dann steht am Ende all dieses Verlustes, wenn man den stoischen Weg geht, ja, ein freudiges Dasein. Das ist, finde ich, tatsächlich sehr schwer vorstellbar. So, ne?
Also ja, und dann kommen wir auch wieder in die Diskussion, braucht man den oder die Weise überhaupt als Figur? Da gibt's ja haben wir in einer anderen Episode auch mal darauf hingewiesen, dass es da auch eine Diskussion in der modernen Stoizismusbewegung gibt. Ist dieses Ideal einer Person, die eben nur noch positive Gefühle empfindet, nur noch gewisse positive Gefühle empfindet, und ja, ist es überhaupt sinnvoll, das zu haben, oder ist es eher demotivierend? Ist es eher irritierend?
Ja. Also, wenn man das jetzt hier verbindet mit diesen Aspekten, ist es ja irritierend, ne? Weil man dann irgendwo sagt, so, das ist einfach unmenschlich, ne? Dahinter steckt, könnte man jetzt theoretisch sagen, die Kritik der Stoer, die sagt ja, du bindest dich an etwas Äußeres, was dir das Schicksal jederzeit nehmen kann. Also erwarte nicht, ne, dass du es immer haben wirst. Und daher kommt dann auch vielleicht dieser innere Widerstand und dieses, ne, dass du halt nicht loslassen willst, was dir eigentlich nicht gegeben ist. So, ne, das wäre jetzt vielleicht so die philosophische Kritik an dem, was wir jetzt da gerade sagen. Aber wenn wir jetzt überlegen, wie es so aus dem Lebenszusammenhang heraus sich für uns jetzt auch immer vielleicht auch oder für uns beide so darstellt, dann würden wir ja doch sagen, dass es aber schwer vorstellbar ist, wenn wir diesen Impuls auch haben, mit anderen leben zu wollen, da halt komplett zu sagen, ja, und das ist mir aber eigentlich nur eine präferierte Indifferenz hier, ganz grundsätzlich, ne? Und ich finde, es gibt ja auch einen Punkt, also wenn wir jetzt mal kurz springen, wo er dann selber sagt, ne, dass der Weise ohne Freunde auch nicht leben will oder ohne Menschen. Und das ist ja schon irritierend dann jetzt, ne? Also er ist selbst genügsam, er kann also sein eigenes Leben sinnvoll gestalten, tugendhaft gestalten. Wenn es aber keine anderen Menschen gäbe, dann würde er auch nicht mehr leben wollen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Widerspruch in sich.
Und ich meine, er verbindet das ja an anderer Stelle auch, dass er sagt, ja, also der stoische Weise, der kann halt, was die Tugendhaftigkeit alleine leben angeht, aber er kann halt nicht im physischen Dasein alleine leben. So, ne? Und deswegen gibt es dann halt so Dinge wie, ja, ich brauche eben andere Menschen, wenn ich krank bin und so weiter. Wobei mein Anspruch immer wäre, ich schließe keine Freundschaften, damit ich gut versorgt bin, das wäre Epikur. Sondern ich schließe Freundschaften, wie du das an anderer Stelle schon mehrfach betont hast, weil ich für andere da sein will. Ne? Weil dieser Impuls da ist, in der Beziehung zu den anderen mich auch dann zu vervollkommnen, darin auch zu leben und irgendwo dann auch meine Tugendhaftigkeit dann auch praktizieren zu können. Dann. Und jetzt könnte man ja die Frage stellen, heißt denn das, wenn niemand da ist und ich meine Tugend an niemanden mehr ausprobieren kann, dann ist das Leben sinnlos geworden? Wie würdest du das sehen?
Ja, doch, das könnte man meinen. Ich dachte gerade an niemandem, ich musste gerade an diesen dystopischen Film mit Tom Hanks denken, Finch. Mhm. Da fährt er mit so einem Van durch ein total zerstörtes, ich glaube nach einer radioaktiven Verseuchung oder sowas, Amerika. Und er hat seinen Hund dabei, den er sehr liebt und mit dem er eine ganz enge Beziehung hat. Und er ist aber selber sterbenskrank und baut dann einen Roboter, der sich um den Hund kümmern soll und auch sehr aktuell. ja, und dann dachte ich gerade, wenn es ein anderes Lebewesen gibt, was vielleicht ein Tier wäre, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, seine Tugend auszuüben. Mhm. Oder wir hatten im Vorgespräch, hatten wir kurz über den anderen Tom Hanks Film Castaway, also ja, die Robinson Crusoe moderne Adaption gesprochen. Und du hattest erzählt, dass da der gestrandete Schiffsbrüchige eben einen Volleyball mit Gesicht versieht, um eine Ansprechperson zu haben. Aber ja, damit er nicht wahnsinnig wird, ne? Damit er nicht komplett alles verliert, was ihn noch zum Menschen macht.
Und ich meine, man könnte natürlich aus einer philosophisch abstrakten Perspektive wieder sagen, wenn du auf die Kreise des Hierokles schaust, ne, also in der Mitte stehe ich mit meinem Selbst, mit meinem Ich, mit meinem Körper, dann kommen meine Lieben, ne, meine Familie, meine Freunde und so weiter, bis dann nachher alle Menschen da sind, dass ich natürlich immer noch auch diesen innersten Kreis habe, ne, wie ich mich mit meinem Körper auseinandersetze oder wie ich mich auch die äußersten Kreise, die Welt bleibt ja trotzdem auch noch da, ne. Und also von daher bleibt immer auch in Anführungsstrichen die Möglichkeit, sich mit Welt auseinanderzusetzen, auch wenn keine Menschen mehr da wären. Aber offensichtlich ist ja hier im Text von Seneca auch das Gespür drin, dass das einen Unterschied macht, dass es einen sozialen Impuls gibt, über den wir nicht so einfach hinweggehen können.
Ja, und das ist eben auch das Grundmenschenbild der Stoiker. Wir sind rational, klar, das können wir auch mit uns selber sein, auf der einsamen Insel. Aber wir sind eben auch soziale Wesen, was die Existenzialisten verneinen würden als Grundannahme. Aber wir, ja, im stoischen Sinne ist der Mensch nur denkbar als soziales Wesen. Und insofern, finde ich, macht das durchaus Sinn zu sagen, auch der Weise möchte nicht alleine leben.
Ja, also er sagt hier noch, Chrysipp hätte gesagt, der Weise ist keiner Sache bedürftig, braucht aber doch gar mancherlei. Dagegen braucht der Tor überhaupt nichts, denn er versteht nicht zu benutzen, hat aber das Bedürfnis nach allem. Also okay, der Weise ist in der Lage, irgendwie so auf das absolute Minimum oder Notwendige sich da zu fokussieren, ne? Und
der Tor braucht alles, aber kann mit nichts was richtig anfangen.
Genau, das ist die andere Sache. Und dann sagt er noch, mag er also auch sich selbst genug sein, er braucht doch Freunde. Er wünscht ihrer so viele als möglich zu haben, nicht um glücklich zu leben, denn er lebt ja auch ohne Freunde glücklich. Das höchste Gut bedarf keiner Nachhilfe von außen. Also wir wieder bei dem Punkt, dass die Glückseligkeit oder die Eudaimonia nichts braucht außer der Tugend, sonst funktioniert die Stoa nicht. So, ne, als Kerngedanke. Und also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man die Stoa so interpretiert, dass man sagt, dass es ein Weg ist, wo ich mit allem, was mir das Schicksal vor die Füße wirft, besser umgehen kann, als wenn ich sie nicht habe, dann würde ich sofort einen Haken dran machen. Und das ist auch, glaube ich, das, was das so durchaus attraktiv macht. Wenn man sich aber vorstellt, was das Schicksal einem alles vor die Füße werfen kann und am Ende dieses Weges wartet die Glückseligkeit im Sinne von Freude, Ausgelassenheit und nichts kann mich erschüttern, dann habe ich so das Gefühl, da muss irgendwo eine Brücke gebaut sein, die zugewachsen ist, die sich mir irgendwie noch nicht so ganz erschließt. So, ne, wo man irgendwie, wo es mir wirklich schwer vorstellen kann, wie man über die drüber gehen kann.
Und ein anderer Punkt, der mir manchmal kurz kommt, ist, es gibt ja auch Rückschläge auf diesem Weg, wo man das Gefühl hat, jetzt gehe ich ein paar Schritte zurück. Also ich war schon mal da und das hat mich schon mal nicht mehr zum Beispiel traurig gemacht, aufgeregt, andere negative Emotionen in mir aufgewühlt. Aber jetzt bin ich eben wieder da und dann auch dann mit sich da auch nachsichtig zu sein und zu sagen, und das ist auch okay und nicht sich dann so selber die Schuld zu geben, wieso läuft das denn jetzt nicht besser emotional bei mir? Ja. Da ist auch nicht so viel Raum für, finde ich, für dieses, dass ein Weg auch mal im Rückwärtsgang stattfindet.
Ja, dass man so in Kreisen läuft, ne?
Ja.
Ich meine, vielleicht steckt ja auch noch so ein bisschen dieser Gedanke drin, wenn du es mal vorstellst, jemand, der seine Familie jetzt in einem Unfall verliert und sich entscheidet, dann weiterzuleben. Und dann vielleicht tatsächlich irgendeine andere Aufgabe sich sucht und in dieser Aufgabe tatsächlich wieder Erfüllung findet. Dann ist das ja eine Geschichte, die hast du in Filmen schon gesehen, die hast du in Büchern gelesen und sowas. Das ist also etwas, was möglich ist. Ne? Wenn man mit der Person spricht, wird sie wahrscheinlich aber sagen, das ist jetzt ein anderes Leben, das ist auch ein gutes Leben, aber es ist ein anderes als das, was ich vorher geführt habe.
Ja. Yeah.
So, und jetzt ist so die interessante Frage, wenn man das so sieht, dass es unterschiedliche Leben geben kann, die man leben kann. So, aber ich bin immer der gleiche mit meiner inneren Agency im Sinne von meiner Tugendhaftigkeit, die ich damit dann auch, oder die ich innerlich nehmen kann, um diesen Weg neu gehen zu können. Dann könnte man das auch so interpretieren, dass diese innere Haltung im Stoizismus mir erlaubt, immer wieder ein neues Leben anzufangen. Ja, das ist sozusagen nie, also weil du sagtest ja vorhin auch, es bleibt diese Agency und ich kann in der Lage sein, auch ein altes Leben abzuschließen und mich wieder der Welt zuzuwenden und ein neues Leben zu beginnen. Dazwischen liegt aber nicht Gleichmut, sondern dazwischen liegt erstmal wahnsinnige emotionale Arbeit und Erschütterung und inneres Zerbrechen vielleicht auch. Und dann kann Heilen passieren und es kann ein neuer Weg beginnen, der vielleicht auch tatsächlich dann gereifter ist, weil du mit der Erfahrung aus dem ersten Leben in dein zweites Leben, in dein drittes Leben, wie auch immer trittst, so, ne? Und dass das vielleicht so ein bisschen die Witterung ist, die noch im Stoizismus drinsteckt, ne? Dass eben auch Menschen, die durch den Holocaust gegangen sind, danach ein Leben wieder aufbauen konnten, wo ihnen alles genommen wurde und sie trotzdem in der Lage waren, danach weiterzumachen. So, das wäre so ein Glaube an so eine innere Resilienz. Dem kann ich noch was abgewinnen und da kann ich auch einen Zugang zu finden, aber nicht in dieser Sprache, in der Seneca das in diesem Brief formuliert hat.
Ja, nee, da bin ich ganz bei dir.
Das wäre irgendwie einfach, das ist zu verkürzt, das ist zu flach, das ist irgendwie zu heroisch irgendwie so da, ne? So nach dem Motto, dann passiert das und dann machst du halt einfach, legst es zur Seite und drehst dich um und wie Pickup-Artist und gehst wieder hin und nimmst den nächsten Freund hoch. So, das. Ja, aber gut, das ist ja das, was wir auch angekündigt haben. Ja, nicht jeder Brief muss ja gelungen sein. Und ich finde, der ist philosophisch und sprachlich vielleicht nicht so wirklich gut gelungen. Wenn man jetzt jemanden an die Stoa ranführen will. Ich glaube, dass es eher eine Aversion auslöst, wenn man das nicht.
Ja, also wie gesagt, ein paar abstrakte philosophische Punkte macht er bestimmt, aber es ist jetzt nicht so in unserem
Meinst du,
Leben
ich bin zu hart
Kontext.
zu Seneca?
Nee, ich finde, du hast das schon richtig zusammengefasst. Wir können ja noch kurz über das Ende von dem Brief sprechen. Ich
Ja.
das ganz interessant fand, da ging es um das Thema glücklich sein. Und dass ja Glück viel subjektiv ist. Er zitiert da verschiedenste Leute, unter anderem auch Epikur, der gesagt hat, wenn für einen das Seine nicht höchster Reichtum bedeutet, so ist er, mag er auch Herr der ganzen Welt sein, dennoch unglücklich. Ja, oder einen anderen zitiert, der sagt, er unglücklich ist, wer sich nicht für sehr glücklich hält, mag er auch die Welt beherrschen. Ja, das Gleiche in Gelb. Und
Da fällt mir
ja,
sofort
da ist
jemand
ja
ein.
viel dabei. Also das ist bitte.
Da fällt mir sofort jemand ein.
Ja.
Donald J. Trump. Der ist nicht glücklich.
Der ist nicht glücklich. Ja, genau. Und jetzt geht's aber noch weiter. Und zwar sagt der Lucilius, was nun, sagst du, wenn jener auf unehrliche Weise reich geworden und jener Herr über viele, doch Sklave von noch mehr Menschen, sich glücklich nennt, soll er durch eigenes Urteil auch wirklich glücklich werden? Also ein Despot, der selber sagt, ja, ich bin glücklich. Und dann sagt Seneca, und das finde ich ganz interessant, nicht kommt es darauf an, was er sagt, sondern was er empfindet und nicht, was er an einem Tag, sondern was er beständig empfindet. Das ist so der Schwerpunkt darauf, dass ein Glück eben ein beständiges Glücksgefühl ist und nicht dieses, ja, heute habe ich einen Riesengewinn am Aktienmarkt gemacht, yes. So diese Momentaufnahmen, sondern dass ein Glück im Sinne der Stoa ist ein beständiges Lebensglück eines gelungenen Lebens in all diesen verschiedenen Beziehungen und Tugenden und eben nicht, ja, diese äußeren Parameter, die mal hochgehen, aber dann auch wieder runtergehen.
Ja, und er sagt ja auch, der letzte Satz in meiner Übersetzung heißt, alle Torheit wird sich selber zum Verdruss.
Ja, bei mir steht, nur dem Weisen gefällt das Seine, jede Torheit leidet am Überdruss an sich selbst.
Ja, und ich meine, da hat er ja, finde ich, nochmals wirklich dann wieder den Nagel auf den Kopf getroffen, ne? Das ist auch schon so, ne? Das kann man das sich denken, auch wenn man immer wieder Leuten begegnet, wo man sagt, okay, meine Herren, ja, so kann man auch durchs Leben gehen, aber was reg ich mich jetzt darüber auf? Die Person muss ihr ganzes Leben lang mit sich klarkommen, in dieser Form, ne? Und das ist genau dieses, ne? Die Torheit wird sich selber zum Verdruss, man weiß, so kann man nicht glücklich sein, ne? Wenn man auf diese Art und Weise dann agiert. Und ja, und ich meine, das, was du jetzt eben da so als Punkt angesprochen hast, ist ja eben wirklich, ne? Wo findet man diese Dauerhaftigkeit? Und da ist ja wieder der Kern der Stoa, dieses in der eigenen Agency, ne? Dass ich in der Lage bin, in mir selber immer wieder auch den Aktivposten zu erkennen. Ich bin derjenige, der entscheidet, ob ich dem viel Wert gebe, wenig Wert gebe, ob ich das so laufen lassen will oder es nicht laufen lassen will, wie ich an Menschen herantrete und so weiter und so fort, ne? Und damit habe ich natürlich auch immer den Schlüssel in der Hand und kann das eben auch auf Dauer stellen, Anführungsstrichen, mal abgesehen von den ganzen Einschlägen, die von außen kommen, wo wir eben drüber gesprochen haben, wo es dann, glaube ich, nicht nur eine Flatline gibt, sondern wo es Einbrüche gibt und man danach wieder mit dem Kopf über Wasser kommen kann. So würde ich das vom Bild her vielleicht so ein bisschen sehen.
Genau, man könnte sagen, es ist ein kurviger Weg, aber ein selbstbestimmter Weg.
Ein selbstbestimmter Weg, der eben aber auch in sich, sagen wir, das Potenzial trägt, die negativen Emotionen, die einen verzweifeln lassen können, die einen hin und her schmeißen, Stück für Stück dann doch immer wieder auch so weit in den Griff zu bekommen, bis der nächste Einschlag kommt, der mich dann halt wieder daran arbeiten lässt. So, ne? Aber ich finde, das ist halt schon ein Unterschied, ob ich weiß, dass es da einen Weg gibt und es haut mich immer wieder von den Socken und ich muss irgendwie aufstehen, ne? Krone richten und weiterlaufen. Oder aber, ob ich ohne Bild und ohne Kompass hin und her geschmissen werde und einfach in Anführungsstrichen von meinen Emotionen angetrieben werde. Ja, und eben keine Richtschnur, kein Kompass da ist. Und das würde für mich den Unterschied machen zwischen das Leben mit einer Lebensphilosophie versus das Leben ohne eine Lebensphilosophie. Und da sind sicherlich hier in dem Brief schon ein paar Aspekte drin. Mal abgesehen von diesen Irritationen, die wir da jetzt auch rausgearbeitet haben. Meinst du, damit haben wir irgendwie den 9. Brief trotz aller Kritik auch recht getan?
Ich hoffe. Ich hoffe, und wenn, dann kann sich Seneca auch nicht mehr beschweren.
Dann könnt nur ihr draußen euch beschweren, wenn ihr den neunten
genau.
Brief lest und das Gefühl habt, oh, worüber erzählen die denn da? Ja, du, dann lassen wir doch auch für heute den neunten Brief jetzt mal den neunten Brief sein. Und ja, wir werden, wie gesagt, ja dann auch noch weitermachen. Der zehnte Brief wird dann aber nicht nächste Woche kommen, sondern nach Plan übernächste Woche, weil wir in der nächsten Woche uns nochmal ein größeres Projekt vorgenommen haben. Und zwar werden wir uns mit der Latham-Theorie beschäftigen von
Mel Robbins.
Mel Robbins, genau.
Mel Robbins, die, von der habt ihr bestimmt auch schon gehört, und diese ihr Buch ist in aller Munde, ein absoluter Bestseller, die Latham-Theorie, und ja, klingt stoisch, ist es das auch? Da wollen wir mal näher reingucken für euch.
Genau. Ja, und dann zum Abschluss vielleicht noch der Hinweis, wir haben auch Rückmeldungen bekommen und wollen eigentlich auch nur noch mal hier bestätigen, das ist bei uns angekommen. Und zwar haben wir nämlich einmal von Matthias eine Rückmeldung bekommen, der uns noch mal geschrieben hat, dass die Gefühle des Weisen ihm noch so ein bisschen, ja, irritieren oder noch.
Verständlicherweise, wie wir heute schon sehen konnten.
Verständlicherweise, genau. Also Matthias, we feel you.
Ja. Können wir nochmal uns mit beschäftigen?
Ja, genau. Und dann hatten wir noch als zweiten Punkt in der vorletzten Folge war das, mal drüber gesprochen, dass Matthew Sharpie oder Sharp aus der Philosoph aus Australien, der ein Buch geschrieben hatte, Stoicism, Bullying and Beyond. Und da hatte Mona geschrieben, dass sie das eigentlich sehr schön fände, wenn wir das tatsächlich mal zusammenfassen würden. Und auch das werden wir auf die Liste setzen. Also von daher, seid ermuntert, ermutigt, uns weiter Feedback zu geben. Schreibt uns gerne, bei Spotify kann man ja pro Folge was reinschreiben. Und wir haben ja auch jetzt, nachdem ich so zwischendurch mal einen kleinen zeitlichen Durchhänger hatte, aber wieder aufgeholt auf unserer Webseite, da findet man zu jeder Folge ja auch eine kurze Zusammenfassung. Und auch da gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Nutzt gerne beides, was für euch besser ist. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir sehen, dass da eine Response kommt. Und ja, bei der Gelegenheit vielleicht auch nochmal der Punkt, da gibt es auch einen Link zur Unterstützung des Weg der Stoas. Und wenn der ein oder andere uns dabei gerne nochmal unterstützen möchte, was wir hier sozusagen an Tools und allem Möglichen mitbewegen, um das hier möglich zu machen, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Gut, dann machen wir für heute Punkt.
Und hören uns nächste Woche wieder, wenn das Schicksal es zulässt.
Genau. Macht's gut. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.